The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 26. August.
Ich möchte, dass Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, schon im Sommer spüren, hier verändert sich langsam etwas zum Besseren. Es geht voran.
So Friedrich Merz in seiner ersten Regierungserklärung als Bundeskanzler. Merz als Anführer einer Regierung im Neue Deutsche Welle-Modus. Das geht voran, Geschichte wird gemacht, wie es im NDW-Klassiker von Fehlfarben heißt. Doch nach den ersten Monaten des Koalierens steht die Frage im Raum, ob sich Schwarz-Rot als Fehlfarbe erweist. Und Geschichte nicht gemacht wird, sondern sich vielmehr wiederholt. Die Frage, ob auch in dieser Koalition, wie zuvor in der Ampel, das Regieren zur parteipolitischen Selbstbehauptung verkommt.
Gute erste 10 Wochen.
Friedrich Merz war stolz darauf, in welch kurzer Zeit Union und SPD sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt hatten.
Es ist, wenn man mal in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zurückschaut, noch keine Bundesregierung nach einer Bundestagswahl so schnell gebildet worden wie diese.
Nach dem Ampelbruch und den darauf folgenden Monaten des sedierten rot-grünen Regierens mag die rasche Koalitionsbildung als ein Wert an sich dahergekommen sein. Der Preis dafür aber ist ein hoher. Merz hat ihn in einer Rede im Mai auf dem Tag der Bauindustrie selbst benannt, wo er über die Steuer- und Abgabenbelastung in Deutschland gesprochen hat.
Ich gebe zu, wir haben hier im Koalitionsvertrag außer Absichtserklärungen noch nichts aufgeschrieben. Das ist auch verdammt schwierig, aber wir haben uns in der Koalition verabredet, dass wir zur Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Krankenversicherung eine grundlegende Reform jeweils auf den Weg bringen, auch mit dem Ziel, die ständig steigenden Sozialversicherungsbeiträge und die ständig steigende Notwendigkeit eines Bundeszuschusses zu begrenzen und in der längeren Perspektive auch zu korrigieren.
Jetzt muss Schwarz-Rot aus Absichtserklärungen Taten werden lassen. Die Kompromissbereitschaft in der Koalition aber, sie scheint bereits erschöpft. Die Union hat sich bei der Schuldenbremse, beim Rentenniveau, beim Tariftreuegesetz der SPD gebeugt. Die SPD wiederum bei der Migration, den Verteidigungsausgaben, der Körperschaftssteuer der Union. Das waren allerdings nur die Vorleistungen, um überhaupt ein Regierungsbündnis zu bilden. Der Anfang eben und nicht das Ende der Zugeständnisse. Im Moment aber sind ein Kanzler und ein Vizekanzler zu erleben, die bei ihren öffentlichen Auftritten die Rolle des Parteivorsitzenden, der des Staatsmannes, vorziehen. Denn das haben CDU und SPD gemeinsam. Sie verlieren in ihrer Anhängerschaft an Zustimmung. Ob allerdings dem Koalitionspartner Ansagen zu machen, wie Merz es getan hat, wir werden es der SPD nicht leicht machen, oder mit Unterstellungen aller Lars Klingbeil zu arbeiten, der Sozialstaat darf nicht kaputt gespart werden, ob das die Zustimmungswerte nach oben bringt? Wohl eher nicht. Und so geht der Sommer zu Ende und die Wende zum Besseren, sie ist nicht zu spüren. Weder im Land noch in der Koalition. Nun hat die Union einen Herbst der Reformen angekündigt. Im vergangenen Jahr war es der damalige Bundesfinanzminister Christian Lindner, der der Republik einen Herbst der Entscheidungen versprach. Der vergangene Herbst beendete die Geschichte der Ampel. Schwarz-Rot hat in diesem Herbst 2 Möglichkeiten. Geschichte zu machen oder Geschichte zu werden. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Meine Kollegin Chelsea Speaker spricht gleich mit der Buchautorin Natascha Zagorski über ihr 3 Jahre währendes Engagement, an dessen Ende ein Gesetz stand, das einstimmig vom Bundestag verabschiedet wurde.
Wir müssen mit der Wirtschaft gemeinsam auf die Politik einwirken und sagen, Familienpolitik ist Wirtschaftspolitik, kein Gedöns.
Börsenreporterin Anne Schwedt kennt die Hintergründe der juristischen Auseinandersetzung der Tech-Giganten. Elon Musk, Apple und OpenAI. Robert Habeck sagt dem Bundestag Servus und wir rocken heute Morgen das Saarland. Deutschland hat ein Demografieproblem. Die Babyboomer verlassen den Arbeitsmarkt und es gibt nicht genug Nachwuchs. Kanzler Merz drückte es auf dem niedersächsischen CDU-Parteitag letzte Woche so aus.
Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar.
Seit 2021 fällt die Zahl der Kinder pro Frau in Deutschland stetig. Vergangenes Jahr waren es nur 1,35. Zum Vergleich, in Frankreich sind es 1,62. Also scheint es irgendetwas zu geben, was die Menschen davon abhält, Kinder zu bekommen. Die These? Familienpolitik hat in Deutschland nicht den Stellenwert, den sie verdient. Das sagt Natascha Sagorski. Sie hat im Alleingang ein Gesetz durch alle Instanzen durchgedrückt, das Frauen, die eine Fehlgeburt hatten, Mutterschutzleistungen zusagt. Im Januar wurde das Gesetz einstimmig vom Bundestag verabschiedet. Seit Juni greifen die neuen Regeln. Wie sie das geschafft hat und was eine bessere Familienpolitik für Deutschlands Wirtschaft tun kann, das hören Sie jetzt im Gespräch mit meiner Kollegin Chelsea Speaker.
Guten Tag, Natascha Sagorski.
Hallo und danke für die Einladung.
Frau Sagorski, 3 Jahre lang haben Sie als politisch engagierte Privatperson erstmal für einen gestaffelten Mutterschutz nach einer Fehlgeburt gekämpft. Was als Petition angefangen hat, ist jetzt zum Gesetz geworden. Seit Anfang Juni gilt das Gesetz. Können Sie uns mitnehmen in diesen Moment, als klar wurde, Sie haben etwas geschafft, was so, so vielen Frauen und Familien helfen wird?
Ja, es war ein ganz unwirklicher Moment. Es war ja bis zuletzt offen, ob es wirklich klappt, weil es diese historische Woche im Bundestag war, wo quasi die Brandmauer gefallen ist. Und es war gar nicht mehr klar, dass jetzt die demokratische Mitte noch zusammen abstimmen würde. Dementsprechend habe ich gelitten, bin die ganze Woche da auf Fraktionsebene rumgerannt und habe gehofft und gebetet, dass es soweit kommt. Und es kam so. Also in diesem Moment, wo es um Frauen ging, und zwar um jede dritte Frau, wir reden hier von richtig vielen Frauen, die Fehlgeburten haben, haben sich die Abgeordneten wirklich zusammengerauft und einstimmig den Gesetzesentwurf für den gestaffelten Mutterschutz verabschiedet. Ich saß oben auf der Tribüne, mir sind die Tränen gelaufen. Es war ganz unwirklich, als die Bundestagspräsidentin dann meinte, und damit ist das Gesetz verabschiedet. Und das habe ich immer noch nicht so ganz begriffen, glaube ich.
Jetzt ist das Thema etwas kompliziert, was die Schwangerschaftswoche betrifft und so weiter. Also das ist jetzt ein gestaffelter Mutterschutz, vor allem für Frauen, die in der frühen Schwangerschaft ein Kind verlieren. Wie war eigentlich die Regelung bisher?
Also bisher war es so, dass bis zur 24. Schwangerschaftswoche die Frauen einfach keinen einzigen Tag Mutterschutz bekommen. Und das heißt, 24. Woche, das klingt immer so abstrakt, da reden wir vom 6. Monat. Also wenn ich am letzten Tag der 23. Woche zum Arzt gegangen bin und habe diese Diagnose, diese schreckliche bekommen, das Kind lebt nicht mehr, keinen Herzschlag mehr da, dann habe ich keinen einzigen Tag Mutterschutz bekommen. Hatte ich den Termin einen Tag später, am ersten Tag der 24. Woche, dann habe ich 18 Wochen Mutterschutz bekommen. Oder wenn das tote Kind mehr als 500 Gramm gewogen hat, also man hat die toten Babys gewogen, bei 490 Gramm kein Mutterschutz, bei 500 Gramm Mutterschutz. Oder wenn es noch dreimal geatmet hat oder sich kurz bewegt hat. Also es war ehrlich gesagt eine unmenschliche Regelung. Und es ist sehr, sehr gut, dass diese Regelung jetzt aufgehoben ist. Ab der 13. Woche bekommen die Frauen jetzt 2 Wochen Mutterschutz. Ab der 17. Woche bekommen sie 6 Wochen und dann ab der 20. den normalen Mutterschutz. Und das ist noch nicht perfekt, aber es ist deutlich näher dran als vorher.
Wie kommt es eigentlich, dass es diese Regelung bisher nicht gab?
Es hat keinen interessiert. Es wurde nicht, also ich habe auch tatsächlich mit Frauen geredet, die bei der Mutterschutzregelung 2004 mitgearbeitet haben und da wurde mir ganz offen gesagt, das hatten wir so gar nicht auf dem Schirm. Frauen nach Fehlgeburten, die sind nicht laut und gehen auf die Straße und demonstrieren, die sind leise, die haben ganz oft die Scham, hatte ich auch. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ich habe was falsch gemacht. Ich hatte Stress im Job. Ich war schuld, dass ich mein Baby verloren habe.
Oh mein Gott, ja.
Und das kennen ganz viele Frauen und deswegen gab es auch keine Lobby. Es wurde einfach niemand laut. Man hat das mit sich selbst ausgemacht. Und es war ja auch eine bequeme Regelung für alle anderen, nur nicht für die betroffenen Frauen. Und deswegen ist gut, dass sich das jetzt geändert hat.
Und das ist dann auch ein Punkt, auf den ich zu sprechen kommen wollte. Das sind eben genau die Stimmen, und Sie sagen es auch in Ihrem Buch, das sind die Stimmen, die man wirklich braucht in der Politik. Aber oftmals sind es die Stimmen, die eben nicht so laut sind, weil das sind dann Sternenmütter, die ihre Kinder verloren haben in der Schwangerschaft. Oder es sind im Zweifelsfall neue Mütter, neue Väter, neue Familien, junge Familien, die einfach die Zeit nicht haben, sich mit der Politik auseinanderzusetzen, sich da einzubringen. Wie geht man damit um? Wie kann das gelingen, dass trotzdem diese sehr wichtigen Stimmen Einklang finden, dass trotzdem diese Stimmen sich in die Politik einbringen können?
Das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, denn Familien haben keine Lobby. Auf der anderen Seite haben gerade Eltern mit kleinen Kindern schlaflose Nächte, müssen irgendwie noch arbeiten, die Wäscheberge stapeln sich. Also nicht jede und jeder muss es wie ich machen und den Job kündigen und 3 Jahre lang nur eine Gesetzesinitiative voranbringen. Aber man kann mit vielen kleinen Dingen einen Unterschied machen. Deswegen habe ich das Buch »Wie wir mit unseren Kindern die Demokratie verteidigen« geschrieben. Es sind so ganz wichtige Sachen wie Haltung. Haltung auch zu Hause leben. Wenn die Eltern die ganze Zeit nur sagen, wie schrecklich und schlimm Politikerinnen und Politiker sind, dann werden da keine kleinen Demokraten und Demokratinnen heranwachsen.
Haben Sie den Eindruck, dass Familienpolitik in der neuen Bundesregierung den Stellenwert hat, den sie verdient?
Also, ob in dieser Regierung oder in der letzten oder in der vorherigen, ich finde, Familienpolitik hat nie den Stellenwert, den sie verdienen würde. Man sieht das am Koalitionsvertrag, da sind richtig viele gute Sachen drin. Viele davon haben wir auch gefordert mit unserer Familienkette. Der Mutterschutz für Selbstständige, der Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende, endlich die Inflationsanpassung des Elterngeldes, überfällig. Ich habe auch das Gefühl, es mangelt eigentlich nicht an diesen Konzepten. Und auch im letzten Koalitionsvertrag, da stand schon ganz viel Tolles drin. Aber was wurde umgesetzt? Fast gar nichts. Der gestaffelte Mutterschutz war echt eine große Ausnahme. Und es steht auch im Koalitionsvertrag, dass zum Beispiel Seniorenpolitik eine Querschnittsaufgabe ist. Also eine Aufgabe, die alle Ressorts betrifft. Familienpolitik ist keine Querschnittsaufgabe. Also das kann man gar nicht erklären. Das liegt natürlich vor allem daran, dass Familien nicht so eine interessante Wählerinnengruppe sind wie Senioren, weil sie einfach eine kleinere Gruppe sind. Aber da brauchen wir einen Paradigmenwechsel. Natürlich ist Familienpolitik eine Querschnittsaufgabe. Und ich glaube, diese sehr, sehr guten familienpolitischen Konzepte, die es schon gibt, wir müssen ja nur nach Schweden und so gucken, das ist nicht das Problem, da neue Konzepte zu erfinden. Aber sie auf die Prioritätenliste nach oben zu kriegen, das ist die Herausforderung, das ist die Aufgabe und die müssen wir alle gemeinsam angehen.
Ist natürlich eine schwierige Zeit dafür, wenn wir in den Nahen Osten gucken oder über den Atlantik oder in die Ukraine, sind natürlich sehr drängende Themen, die da sind. Verteidigung und Verteidigungsbereitschaft und diese Themen stehen natürlich ganz oben auf der Prioritätenliste. Wie kann man mit familienpolitischen Themen durchdringen in so einer Zeit?
Familienpolitik ist nichts anderes als Wirtschaftspolitik. Gehe ich in ein Unternehmen in der Mittagspause in der Kantine und schaue mich mal um und frage die ganzen Menschen, die da sitzen, den Laden am Laufen halten, wer von euch ist eigentlich Teil einer Familie? Die allerwenigsten werden Nein sagen, weil alle haben irgendwie Eltern, Geschwister, Kinder, pflegende Angehörige. Also wir sind alle Teil einer Familie, aber diejenigen, die die Wirtschaft am Laufen halten und übrigens selbst Eltern mit kleinen Kindern, haben eine ganz hohe Erwerbstätigenquote, höher als die Durchschnittsgesellschaft. Also das sind echte Leistungsträger. Aber wenn da keine Kinder nachkommen, weil die Geburtenrate so drastisch sinkt, dann wird das ganze System zusammenbrechen. Das heißt, wir brauchen die Wirtschaft an unserer Seite. Ich habe jetzt jahrelang gekämpft als NGO. Ich habe eine gemeinnützige Organisation mittlerweile gegründet. Familie sind alle und es gibt tolle Organisationen. Aber wir müssen Schlagkraft entwickeln. Wir müssen mit der Wirtschaft gemeinsam auf die Politik einwirken und sagen, Familienpolitik ist Wirtschaftspolitik, kein Gedöns. Und unserer Gesellschaft wird es nicht gut gehen, wenn es Familien nicht gut geht. Und denen geht es gerade immer schlechter. Deswegen werden immer weniger Kinder geboren.
Und wie sieht es eigentlich in Ihrer Partei, in der SPD aus?
Ich bin in die SPD nicht eingetreten, weil die SPD so eine super Familienpolitik macht, sondern weil ich da mitwirken will, dass sie besser wird und hoffe, dass die SPD familienpolitisch in Zukunft noch viel, viel mehr reißen wird als bisher.
Ich wünsche Ihnen bei allem, was Sie jetzt vorhaben, ganz, ganz viel Glück. Dann haben wir alle, wir Familien in Deutschland, haben wir alle viel davon. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die schöne Einladung.
Wenn Sie von Chelsea Speaker nicht genug bekommen können, dann habe ich jetzt eine gute Nachricht für Sie. Das White House Briefing ist back. In der neuen Folge diskutieren Chelsea und ihr Co-Host Julius van der Laar Donald Trumps neuestes Machtspiel. Trump inszeniert sich als Präsident des Law and Order. Erst ließ er die Nationalgarde in Washington patrouillieren und nun nimmt er Chicago ins Visier.
Chicago is a mess. You have an incompetent mayor, grossly incompetent. And the people in Chicago, Mr. Vice President, are screaming for us to come. They're wearing red hats, just like this one. But they're wearing red hats.
Wie die Stimmung vor Ort wirklich ist und wie die Menschen auf Trumps Pläne reagieren, darüber berichtet im White House Briefing unsere Kollegin Eleanor Swick. Frisch aus Chicago zurück, also hören wir doch mal rein.
Also in der Stadt herrscht eine generelle Angst, würde ich sagen. Und nichtsdestotrotz gibt es eine Art Trotzigkeit. Es sind ja nicht nur die Leute in meinem persönlichen Umfeld, in meiner Familie, aber auch die starke politische Persönlichkeiten wie unsere Gouverneur J.B. Pritzker, der sagt, we never asked for this. Es sind auch Persönlichkeiten wie der Bürgermeister Brandon Johnson, die stark dagegen kämpften und sagen, es wird Rechtsstreit geben, wenn er tatsächlich diese Invasion macht, dass er, wenn er tatsächlich mit der Nationale Garde hier in Chicago einmarschiert. Und das finden wir nicht in Ordnung.
Außerdem sprechen Chelsea und Julius über weitere Machtspiele und über ein überraschendes Digitalprojekt im Weißen Haus. All das und mehr hören Sie in der neuen Folge vom White House Briefing, exklusiv für unsere zahlenden Pioneers. Alle Infos und den Link zur aktuellen Folge, den finden Sie in den Shownotes. Seien Sie dabei, werden Sie Pioneer. Wir freuen uns auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da dürften sich einige Anwälte schon die Hände reiben, denn es ziehen echte Tech-Schwergewichte vor Gericht. Und damit ab nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Anne, einen wunderbaren guten Morgen.
Guten Morgen, Dagmar.
Anne, Elon Musk verklagt Apple und damit nicht genug. Er legt sich zudem auch noch juristisch mit der KI-Schmiede OpenAI an. Was ist da bitte los?
Ja, genau. Elon Musk, KI-Firma xAI und sein Social Network X beschuldigen Apple und OpenAI, sich abgesprochen zu haben, um Konkurrenten im KI-Bereich systematisch auszubremsen. Laut Musk favorisiert Apple den Chatbot ChatGPT, das ist ja von OpenAI eine Entwicklung, indem sie diesen gezielt in die eigenen Produkte wie zum Beispiel das iPhone oder auch Mac integriert, während andere alternative KI-Angebote wie zum Beispiel xAIs Chatbot Grok in dem App Store wohl benachteiligt würden. Musk spricht von einem wettbewerbsfeindlichen Komplott zum Schutz von Apples Smartphone-Monopol und von OpenAIs KI-Vormachtstellung. Zum Hintergrund vielleicht nochmal, OpenAI und Apple hatten ja letztes Jahr eine vielbeachtete Partnerschaft verkündet, die ChatGPT direkt aufs iPhone bringt. Musk sieht darin einen klaren Nachteil für eigene KI-Modelle und drohte bereits Anfang August öffentlich mit einer Antitrust-Klage. Jetzt folgt die Klage formell mit einem texanischen Gericht. OpenAI kontert, Musks Vorwürfe seien Teil einer bewussten Medienkampagne gegen Rivalen. Apple verweist darauf, dass der App Store nach klaren, diskriminierungsfreien Regeln funktioniere. Die Kontroverse ist, kann man sagen, eigentlich nur die jüngste Runde in einer schon langen Rivalität. Musk war ja einst Mitgründer von OpenAI, stieg dann aber in 2018 im Streit aus und beschuldigt das Unternehmen seither, seine selbstgesetzten Ethikziele verraten und Kommerz vor Gemeinwohl gestellt zu haben. OpenAI wiederum beschuldigt Musk, persönlich und juristisch massiv Druck auszuüben, etwa auch zum Beispiel mit einem spektakulären, aber chancenlosen Übernahmeangebot von 97 Milliarden Dollar. Also ja, man kann sagen, Musk bringt mit seinen Klagen jetzt neuen Zündstoff in den US-Tech-Krieg und stellt die Macht von Apple und auch den Siegeszug von OpenAI öffentlich in Frage. Er fordert Unterlassung und Schadensersatz in Milliardenhöhe. Aber ein solches Verfahren könnte sich über Monate, wenn nicht sogar Jahre ziehen, Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass die große Politkarriere wirklich ganz klein anfangen kann. Zum Beispiel mit einem Fahrradweg in Großenwiehe. Das liegt in Schleswig-Holstein. 23 Jahre ist es nun her, dass der damals dort wohnhafte, promovierte Germanist Robert Habeck einen Fahrradweg in seinem Ort für die dortigen Kinder bauen lassen wollte. So engagierte er sich erst lokalpolitisch. 2 Jahre später war er schon Landesvorsitzender der Grünen in Schleswig-Holstein. Aber es sollte weitergehen mit der Karriere. Stellvertretender Ministerpräsident, dann Co-Parteivorsitz mit der Annalena, mit der er sich ja eigentlich ganz gut verstanden hat. Meistens jedenfalls.
Vom Hause her kommt er Hühner, Schweine, weiß nicht, was hast du, Kühe melken. Ich komme eher aus dem Völkerrecht. Ja, das passt gut.
Sie wurde Kanzlerkandidatin, er wurde Vizekanzler und Superminister für Wirtschaft und Klima. Rückblickend die falschen Ressorts. Habeck war nicht vom Fach, konnte zum Beispiel vor laufenden Kameras nicht erklären, was eine Insolvenz ist.
Man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht.
Ja.
Aber wie wollen Sie denn kein großes Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also wie soll man, also ich habe es nicht verstanden.
Ja, ich weise darauf hin, dass es nicht automatisch eine Insolvenzwelle geben muss. Aber es kann sein, dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen, das kann ja sein. Also das ist dann ja keine klassische Insolvenz.
Und dann sein GAU. Das Kommunikationsdesaster und die Umsetzung des Heizungsgesetzes. Vom Sunnyboy zum Prügelknaben der Nation. Da ging so manchem Oppositionspolitiker ordentlich die Wärmepumpe.
Dieses Gesicht der Krise ist Robert Habeck.
Ich sag's mal etwas zugespitzt. Der Robert Habeck ist Kinderbuchautor.
Ein Minister muss nicht alles wissen, aber ein Minister, der gar nichts weiß, den kannst du in Deutschland nicht brauchen, liebe Freundinnen und Freunde.
Aber nur mit Kinderbüchern und Philosophie kann man doch die Probleme unseres Landes nicht lösen.
Sorry, das ist einfach inkompetent. Robert Habeck kann keine Wirtschaftspolitik.
Aber Habeck war immer auch ein großes politisches Talent und ein blendender Rhetoriker. Er hielt die Rede nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober auf Israel. Eine Rede, die Olaf Scholz und auch Bundespräsident Steinmeier nicht in der Lage waren zu halten.
Die Hamas will nicht die Aussöhnung mit Israel, sondern die Auslöschung von Israel. Und deshalb gilt unverrückbar: Das Existenzrecht Israels darf nicht relativiert werden. Die Sicherheit Israels ist unsere Verpflichtung. Deutschland weiß das.
Habeck gestand zwar später ein,
ich habe Fehler gemacht.
Aber es war wohl zu spät. Das Ampel-Experiment konnte dem Druck nicht standhalten. Im Jahr darauf platzte der Kessel. Und während sich Baerbock den Posten der Präsidentin der UN-Generalversammlung schnappte, war bislang noch unklar, was die Zukunft für Robert Habeck bereithält. In einem Interview mit der Taz stellte er gestern klar, der Bundestag ist jedenfalls nicht mehr der richtige Arbeitsplatz für ihn. Zitat: Ich will nicht wie ein Gespenst über die Flure laufen und sagen, früher war ich mal Vizekanzler, erinnert ihr euch? Zitat Ende. Habeck legt zum 1. September sein Mandat nieder. Künftig wird er nun wohl am Dänischen Institut für internationale Studien in Kopenhagen forschen und lehren, bevor er dann für eine Weile nach Berkeley an die Uni gehen wird, um dort dasselbe zu tun. Ob er die Berufspolitik für immer hinter sich lässt, da will er sich nicht festlegen. Jetzt müsse er erstmal Luft schnappen. Und das ist nicht die Berliner Luft. Denn die ist für ihn, den Unvollendeten, am Ende zu dünn geworden.
Und Dagmar? Was geht eigentlich gar nicht?
Dass die Kinder heutzutage unseren damaligen Albtraum leben, den selbstgewählten Stubenarrest. Die Hausaufgaben erledigt, ChatGPT und dann schön den ganzen Nachmittag mit dem Handy rumdaddeln oder zocken. Dabei liegt da so viel ungenutzte Kreativität zu Hause auf der Couch. Das weiß man offenbar auch im Saarland. Dort gilt das Motto, wenn die Kinder schon nicht zur Kreativität kommen, dann muss die Kreativität eben zum Kind kommen. Deshalb setzt man dort seit 2008 das Rockmobil auf die Straße. Dieser umgebaute Bus geht auf die Initiative des Saarländischen Rockmusikerverbandes zurück. Sachen gibt's und ist mobiles Aufnahmestudio und Proberaum. Super ausgestattet mit Schlagzeug, zwei E-Gitarren, Bass, Keyboard, DJ-Plattenspielern, Mikrofonen, Verstärkern und Boxen fährt das Rockmobil übers platte Land. Der Jugend gefällt's.
Zusammen Musik machen, das fühlt sich halt auch gut an, das befreit einen so.
Sagt dieser saarländische Nachwuchs-Mick Jagger gegenüber der ARD. Die Idee des Lernbusses ist in der Tat nicht neu. So was Ähnliches gab es in den 70ern schon mal als Fernsehserie in Deutschland. Die Älteren unter uns erinnern sich. Löblich ist die Aktion tatsächlich allemal. Und auch wenn noch kein Meister aus dem Rockmobil gefallen ist, die Saarländer lieben es. Das zeigt sich daran, dass jetzt der alte Bus nach 17 Jahren Dienst und über 1 Million Kilometer ausgemustert werden musste. Und rein spendenbasiert schon Mitte September ein neues Rockmobil auf die Straße geschickt werden kann. Man muss übrigens nicht unbedingt Rock im Rockmobil spielen. Der Bus ist offen für alle Musikrichtungen und somit auch für, Sie ahnen, was jetzt kommt, natürlich auch Schlager, ganz in Tradition der großen Stimmen des Saarlands. Nicole, unsere erste ESC-Gewinnerin, kommt beispielsweise aus Saarbrücken und hat es auch ohne Rockmobil nach ganz oben geschafft.
Flieg nicht so rum, mein kleiner Freund, die Sonne brennt dort oben heiß.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Glaub mir, ich meine es gut mit dir.